Konflikte unter den Teppich kehren macht eigentlich ganz viel Sinn, weil man dann denkt, ach, dann ist alles so harmonisch nach außen hin, ne? Niemand kritisiert gerade irgendjemanden, wir sind alle irgendwie gut miteinander zusammen. Das läuft so irgendwie, unterhalten sich alle und keiner streitet sich. Das ist nicht mein Ziel, weil ich habe immer die Idee, dann ist unter dem Teppich der Konflikt und der schwelt wie so eine eitrige Wunde. Der wird auch immer größer und irgendwann läuft der Eiter irgendwo unter diesem Teppich und dann sieht man es doch. Meine Idee ist eher sowas wie ein.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Ausbilderin für systemische Führung und Beratung und Autorin des Management-Bestsellers The Real Book of Work. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Apropos The Real Book of Work, weißt du schon, dass es das nun auch als Hörbuch gibt? Schau doch mal nach auf deiner Lieblingsplattform, vielleicht Audible oder Spotify, da bekommst du es sicher. Psychische Gesundheitsprobleme betreffen nicht nur Einzelne und ihre Familien, sondern natürlich auch Familienunternehmen bzw. Unternehmerfamilien. Oder vielleicht auch gerade Unternehmerfamilien? Dieser Spur möchte ich heute mit meinem Gast nachgehen. Ja, vielleicht noch ein paar Worte. Psychische Gesundheit, seelische Gesundheit ist natürlich für alle sehr wichtig. Es ist eine Voraussetzung für eine gute Lebensqualität, für die eigene Leistungsfähigkeit, für das soziale Eingebundensein. Und hier gibt es natürlich sehr verschiedene Sichtweisen auf das Thema. Aber sicherlich kann man das aufspannen zwischen einerseits einfach Wohlbefinden oder auf der anderen Seite auch Stress oder psychischen Belastungen bis hin zu sehr einschränkenden Störungen. Und natürlich spielen verschiedene Faktoren dabei eine Rolle, so etwas wie die individuelle Geschichte, die Ressourcen, aber natürlich auch soziale, biologische, genetische Einflussgrößen, aber auch der gesellschaftliche Umgang mit psychischer Gesundheit. Ja, und in Unternehmerfamilien treffen ja, wie ihr ja schon wisst, liebe Hörer und liebe Hörerinnen aus unseren vielen Folgen, auch mit Tom Rüsen zum Thema Familienunternehmen und Unternehmerfamilien, treffen ja zwei Systeme mit ganz eigenen Regeln, Erwartungen und Dynamiken aufeinander, nämlich die Familie und das Unternehmen. Und diese sehr enge und sehr besondere Verflechtung, Verknüpfung kann natürlich einerseits sehr positiv und stabilisierend wirken. Sie kann natürlich auch sehr vielleicht überfordernd oder sagen wir einfach erstmal herausfordernd wirken. Und wie sich das jetzt so auswirkt, also wie es um die seelische Gesundheit der Familienmitglieder so bestellt ist oder wie häufig überhaupt psychische Störungen in so einem Kontext auftreten, darüber spreche ich heute mit Christina Hunger-Schoppe. Und Professor Dr. Christina Hunger-Schoppe ist Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Witten-Herdecke. Sie ist zudem psychologische Psychotherapeutin in Verhaltenstherapie und systemischer Therapie und auch Lehrtherapeutin für systemische Therapie und auch systemische Therapeutin. Ja, herzlich willkommen, liebe Christina. Ich freue mich wirklich riesig, dass wir es jetzt heute geschafft haben zu sprechen. Und ich darf verraten, wir hatten schon ein paar Anläufe. Und jetzt sind wir hier.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute die Zeit hier nutzen darf und über ein Thema sprechen darf, was mir wirklich ja eine Herzensangelegenheit ist.
Ja, eröffnet natürlich gleich auch die erste Frage. Was genau fasziniert dich denn so an dem Thema oder wieso ist es dir denn so eine Herzensangelegenheit? Mhm. Wie hat denn das Thema zu dir gefunden? Gab es da einen Schlüsselmoment oder hat sich das einfach irgendwie so entwickelt?
Ich würde sagen, es hat sich so ein bisschen entwickelt, was sicherlich auch mit meiner eigenen Biografie zu tun hat. Ich habe eine ganz taffe Oma gehabt, die nach dem Krieg zwei kleine Modegeschäfte in Bielefeld aufgebaut hat, was ein kleines Familienunternehmen wurde, das so aus dem Nichts gegründet wurde und was dann auch leider nicht in die nächste Nachfolge gegangen ist, wo es aber, glaube ich, immer bei uns in der Familie so die Idee gab, es gibt doch etwas anderes, um das man sich kümmern kann, als nur um die Familie, nämlich nicht nur das Einkommen, sondern in dem Fall auch ein Unternehmen. Und daran hängen nicht nur die Familie, sondern da gibt es auch Mitarbeitende, die mit eine Rolle spielen und gleichzeitig das Unternehmen aber in die Familie auch wieder zurückwirkt, weil man eben, eigentlich ist es ein Sonntag und man würde einen Ausflug machen und dann wird aber doch nochmal zum Beispiel über die Unternehmung, über die Finanzen, was gerade irgendwie gut läuft oder auch eben nicht gut läuft, geredet oder am Abendbrottisch. Das hat mich auf der einen Seite eben fasziniert. Also wo es so diese Verbindung gibt und das andere ist einfach ein ganz großes Herz für Familien. Und ich glaube und erlebe das auch jetzt so in dem Bereich, wo ich arbeite, dass Familien, die noch zusätzlichen Unternehmen haben, die stehen einfach vor besonderen Herausforderungen. Und das fasziniert mich und macht mich neugierig.
Ja, kann ich gut verstehen. Finde ich auch ein faszinierendes Thema. Und womit beschäftigst du dich denn aktuell? Vielleicht können wir mal so einen kleinen Flug über deinen Schreibtisch unternehmen.
Ja, total gerne. Also ich beschäftige mich allgemein mit Familientherapie, systemische Therapie. Das hast du eben ja schon ganz hervorragend anmoderiert. Das heißt, ich gucke in meinem professoralen Alltag viel auf Bedürfnisse von Menschen und freue mich immer, wenn mehr als eine Person durch die Tür kommt, weil dann, finde ich, wird es erst spannend, weil Gesundheit für mich, und das ist das, was wir bei uns im Lehrstuhl, wenn wir eine Theorie hätten, dann wäre das die, dass wir mal sagen, Störungen, jetzt muss man gucken, geht es immer um psychische Störungen oder kann es auch einfach sein, mir geht es mal gerade nicht so gut, dann haben wir noch keine psychische Störung, aber es geht einem ja trotzdem gerade nicht so gut, ist man immer nicht allein betroffen, sondern die gehören meistens mehreren Personen. Weil wenn ich ein Beispiel bringen darf, zum Beispiel eine Person, die sehr niedergeschlagen ist, sehr traurig, sehr antriebslos und nicht mehr aus dem Bett morgens kommt, aber zum Beispiel für den Lebensunterhalt der Familie mit zuständig ist oder eine Firma führen muss oder in dieser Firma eine wichtige Aufgabe vielleicht als nachfolgende Person hat, dann ist ja nicht nur die Person davon betroffen, sondern die nahe Familie, die sich vielleicht einfach Sorgen macht, was ist denn da los, wie können wir helfen, bis hin auch nach extern, das Unternehmen, weil dann fehlt vielleicht der Buchhalter, der in der Leitung der Buchhaltung für die Leitung der Buchhaltung zuständig ist, die dann gerade nicht geleitet wird. Und das ist das, was uns am meisten, glaube ich, gerade so antreibt, in verschiedenen Kontexten zu schauen, wie geht es sogenannten sozialen Systemen. Und einer davon ist zusammen mit dem Wittner-Institut für Familienunternehmen ganz eng mit Tom Rüsen und Heiko Kleve zusammen ein Projekt zur seelischen Gesundheit von Unternehmerfamilien.
Ja, genau. Das heißt, ihr habt euch jetzt auch vorgenommen, da nochmal genauer hinzuschauen. Ja, wie sind da eigentlich so die Zusammenhänge? Und ich stelle einfach mal die Frage, die ich eben schon in der Anmoderation hatte, direkt mal zu Anfang. Deutet es denn darauf hin, dass gerade in dieser Kombination, also dass es ein Familienunternehmen gibt, dass es diese Unternehmerfamilie gibt, dass es eben dort vermehrt auch zu psychischen Belastungen oder auch eben psychischen Störungen kommt?
Du bist auf der Suche nach einer Fortbildung in systemischer Organisationsgestaltung und Führung und hast auch Lust darauf, dass wir beide uns mal persönlich kennenlernen? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Denn du kannst dich ab sofort anmelden zur Season 3 unseres Zertifikatskurses Organisationen gestalten, führen und beraten, der im Herbst 2025 in Berlin und teilweise remote an den Start geht. Unser einzigartiges Lehrkonzept garantiert dir, dass du deine Arbeit in der Praxis auf ein neues Niveau heben kannst. Du bekommst nicht nur einen Überblick über die State-of-the-Art Organisationsentwicklung und lernst Führung als Arbeit an der Organisation kennen, du hältst danach ein ganzes Paket an hilfreichen Illustrationen und Arbeitshilfen in der Hand, wie du sie gegebenenfalls schon aus unserem Bestseller The Real Book of Work lieben gelernt hast. Melde dich am besten direkt per Mail bei akademie@become-better.org oder kontaktiere mich über LinkedIn. Wir freuen uns auf dich.
Das ist eine total spannende Frage, die du stellst. Die stellen wir uns auch. Ganz ehrlich, wir wissen es noch gar nicht. Es kann sein, dass dem so ist. Es könnte auch sein, das hast du vorhin ja auch so ein bisschen schon anmoderiert, es könnte auch eine tolle Ressource sein, weil man möglicherweise finanziell und sozial noch mal besser anders aufgestellt ist. Was wir aber glauben, und davon gehen wir aus, ist, dass es, wenn man in die Bevölkerung reinguckt, gibt es circa 30% der Erwachsenen pro Jahr leiden an einer psychischen Störung. Das sind meistens Angststörungen, sind meistens depressive Störungen, Niedergeschlagenheit. Es sind meistens Alkohol- und Substanzkonsumstörungen. Und die liegen immer so im Prozentsatz 6 bis 15% davon. Dann gibt es noch ganz viel anderes. Aber wenn man sich dann anguckt, wie hoch dieser Prozentsatz ist, und wenn wir dann schauen, dass schätzungsweise so 94% aller Unternehmen in Deutschland irgendwie Familienunternehmen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja recht hoch, dass auch Familienunternehmen von psychischen Störungen, also vor allen Dingen, Entschuldigung, das ist das, worum wir uns kümmern, nicht das Unternehmen, sondern wir kümmern uns ja um die Unternehmerfamilie.
Ja.
Und dass in dieser Unternehmerfamilie es auch psychische Störungen gibt. Und dann kommen wir einfach zu dem Schluss, wenn daran aber nicht nur das Leid einer Familie, sondern auch noch eine Unternehmung mit Arbeitsplätzen hängt, dann hat das vielleicht einfach auch nochmal eine besondere Relevanz. Und genau, der wollen wir uns widmen.
Was sind denn weitere Fragen, die ihr euch stellt? Also jetzt neben dieser vielleicht besonderen Häufung, was interessiert euch da noch?
Also bei uns ist wirklich erstmal die zentrale Frage, ist das überhaupt so? Können wir sagen, Unternehmerfamilien sind von psychischen Störungen genauso betroffen wie andere Familien auch, weil sie, wenn auch eine besondere Art von Familie, doch irgendwie auch ganz normale Familien sind? Das ist so die erste Frage. Die zweite Frage ist für uns so ein bisschen dann auch, welche Arten von Störungen treffen wir da häufiger? Wir wissen aus anekdotischen Berichten, Interviews, die wir machen, Fallberichten, die wir hören, dass es häufig zum Beispiel Alkoholkonsumstörungen sind oder Schizophrenien. Also so, wir könnten sagen, schwerere Störungen. Und dann frage ich mich immer, wo sind denn die anderen? Das fände ich ganz spannend. Und gleichzeitig fragen wir aber neben der Frage nach Störungen auch immer ganz viel nach Resilienz. Also was machen diese Familien denn sonst noch? Von ganz banal, sage ich mal, Sport, wie viel sportliche Aktivität schafft man denn als Unternehmerfamilie im Alltag, weil es eine tolle Ressource ist gegen psychische Beanspruchung. Genauso die Frage zum Beispiel, wie gut bin ich im Kontakt mit meiner Familie? Weil wir auch da wissen, gute soziale Beziehungen sind immer Puffer für psychische Beanspruchungen. Genau, solche Fragen. Neben dem, was uns dann noch interessiert, zum Beispiel, was ist das für ein Unternehmen? In welcher Branche arbeitet ihr? Wie groß seid ihr? Etc.
Ja. Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es im Moment Hinweise, dass wenn Störungen auftreten, es eben eher die, wie du jetzt meintest, schwereren Störungen sind. Soviel ich weiß, dann unterscheidet man ja zwischen Achse 1 und Achse 2 Störungen, oder wie war das nochmal, ne? Also für unsere Hörer und Hörerinnen, wir sind ja jetzt kein Psychologie-Podcast, sondern wir haben ja vor allen Dingen hier Führungskräfte oder auch OrganisationsberaterInnen am anderen Ende der Leitung, die ja, die sich einfach in diesem auch Arbeitskontext natürlich für das Thema interessieren. Sei doch noch mal so nett, kannst du noch mal den Unterschied herausstellen? Also es gibt jetzt dieses, ne, wo du schon meintest, Alkohol, wie nennt sich das, Abusus, ne, oder Schizophrenie. Und dann gibt es, meintest du, die anderen alle. Was ist denn eigentlich mit denen und welche sind das denn?
Ja, total schön, dass du nachfragst. Ich meine mit den anderen sowas wie Angststörungen, wie Depression, und davon hören wir weniger. Ich würde nicht sagen, dass es sie weniger gibt. In der Tat, wirklich, wir wissen es nicht. Ich glaube, wir wissen mehr über sowas wie Alkoholkonsumstörungen, Schizophrenien, weil das, wenn es denn dann soweit ist, auch mehr berichtet wird.
Ja.
Es ist dann offensichtlicher und man hört es mehr. Ich würde aber total gerne wissen, was ist denn mit Menschen, und das könnte ich mir gut vorstellen, die, obwohl sie niedergeschlagen sind und vielleicht im Klinischen auch schon ruhig in den Bereich gehören von, das ist eine Depression. Da mache ich mir viele Sorgen, ich komme gerade nicht weiter, ich bin vielleicht auch überarbeitet. Konjunktur, Wirtschaft ist super anstrengend. Ich habe ganz viele Pflichten, die es zu erfüllen gibt. Momentan vielleicht nicht so viele Handlungsspielräume. Das finde ich, das darf ja auch ein natürlicher Fakt manchmal sein, dass man sagt, da geht mir mal die Puste aus. Und sowas sieht man häufig in Niedergeschlagenheit oder wir nennen das dann Depression. Und ich frage mich ganz häufig, weil es eben zu einem Tabu gehört, nicht darüber zu sprechen in Unternehmerfamilien. Wo bekommen diese Menschen denn Hilfe? Denn nach den Statistiken dürften Unternehmerfamilien das auch erleben. Und wir wissen aber, dass sie sich ganz wenig Hilfe suchen und wir in Deutschland auch wenig spezifische Hilfsangebote zum Beispiel haben, um Unternehmerfamilien dort gut abzuholen. Und da würden wir gerne ein bisschen über Interviews mehr reinhorchen und mehr erfahren, wie es Unternehmerfamilien denn auch mit solchen Störungen geht, wo man sicherlich noch gut irgendwie arbeiten geht, aber dann vielleicht eben abends extremst erschöpft auf der Couch liegt und dann betrifft es die Familie und das, ja, verstärkt das Problem.
Darf dann nicht sein. Genau, also ich finde das ja sehr nachvollziehbar, also gerade auch so aus meiner Erfahrung mit Unternehmerfamilien. Aber genau, es würde mich nochmal interessieren, es ist ja schon anzunehmen, eben genau durch diese Kombination des Familienunternehmens und der Unternehmerfamilie, dass das Thema noch, ja, vielleicht schambesetzter ist. Es darf nicht sein, ja. Man muss funktionieren, die Unternehmerfamilie muss sich ja professionalisieren. Ja, das ist ja auch dieser Anspruch und fällt dann vielleicht genau an der Stelle auch so ein Thema einfach auf der anderen Seite vom Pferd. Ja, also gerade so in dieser Bewegung hin zu mehr Professionalität in der Unternehmerfamilie darf sowas dann eben dann erst recht nicht mehr sein. Ja, das wäre ja, also finde ich, eine ziemlich augenfällige Erklärung. Und das andere ist zu sagen, ja, aber wenn natürlich jemand eine Psychose bekommt und wirklich auch vielleicht im Rahmen eines Familientreffens wirklich, ja, wirklich sehr auffallend wird, klar, dann kann man es natürlich nicht mehr verstecken, ne? Und dann kommt es natürlich hoch. Oder wenn jemand so betrunken ist, dass er irgendwie vom Stuhl fällt oder es irgendwelche sozialen Situationen gibt, wo jemand völlig ausfallend wird oder, dann kann man es eben auch nicht mehr verheimlichen. Also das würde das ja gut erklären, warum nun gerade diese sehr schweren Störungen dann eben vorkommen und die anderen dann offensichtlich nicht so, ja, oder eben dann doch eher, ja, unter den Tisch gekehrt werden, so aus lauter Scham? Oder was sind da vielleicht noch andere Erklärungen?
Ich finde, du hast das total schön zusammengefasst und genauso deutlich würde ich das auch sagen, wie du es sagst. Ich glaube, es ist zum einen Scham. Ich glaube, aus den Interviewstudien, die wir bisher gemacht haben, unter anderem mit Magdalena Wendt und Philipp Wichelhaus, und den Fragebögen, die wir bisher erhoben haben, wissen wir auch anekdotisch, und das kommt den Zuhörern bestimmt sehr bekannt vor, es geht ja auch darum, ein Bild nach außen hin zu bewahren. Wenn ich als Unternehmen für etwas stehe, dann macht es einen Rieseneffekt, wenn mich möglicherweise jemand an irgendeinem Wochentag mittags in eine Psychotherapiepraxis laufen sieht. Und am nächsten Tag steht das in der Zeitung und das macht was mit dem Aktienkurs, das macht was mit dem Unternehmen. Das will man nicht. Also das heißt, ich finde, es ist auch gesellschaftlich, also die Frage, wie wir insgesamt über psychische Störungen reden, eine große Frage, traue ich mich, das zuzugeben? Und man weiß ja dann immer noch nicht, um was es da genau geht. Und deswegen glaube ich, dass sowas wie Angststörungen, wie Depression oder auch, wir nennen das somatoforme Störungen, wo man manchmal viel Bauchschmerzen hat oder so einen Reizdarm hat, Kopfschmerzen hat, also wo eigentlich der Körper langsam nicht mehr so mitspielt. Ich sage immer, das sind so wie die stilleren Störungen, weil man die meistens noch, wie du auch gesagt hast, ne, da kann man noch funktionieren und das tun Unternehmerfamilien sehr gut. Bei den anderen wird es eben auffälliger, dass ja, da so das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und dann kommt man eben nicht mehr drum rum. Aber das will man ja nicht. Mhm. Und genau, deswegen glaube ich, ist es schwierig, in Unternehmerfamilien selber drüber zu sprechen, also selber zu adressieren. Und das Zweite ist, finde ich, auch die Frage angenommen, ich muss jetzt dieses Unternehmen führen. Würde ich dann als Vater oder als Mutter meiner Tochter, meinem Sohn, wenn ich jetzt weiß, naja, der hat eine Angststörung oder eine depressive Störung, würde ich dem das denn zutrauen, das Unternehmen zu führen? Könnte das nicht noch schlechter werden? Oder gibt es schon die Idee, manchmal sind Menschen, die eine Psychotherapie gemacht haben, sehr gut danach aufgestellt, weil sie selbst reflektieren können, weil sie selbst wissen, wo sind meine Grenzen, wie mache ich gut meinen Alltag, dass ich lange und nachhaltig gesund bleibe und damit auch im Unternehmen tätig sein kann. Mhm. Und genau, das glaube ich, dürfen wir auch gesellschaftlich nochmal anders verhandeln. Ja.
Genau, also ich kriege da ja beim drüber reden schon körperliche Symptome, ja, also weil ich könnte mir vorstellen, also das hier beißt sich ja die Katze in den Schwanz förmlich, ja, also das heißt, man könnte ja sagen, okay, es gibt sehr wahrscheinlich eine größere Tendenz dazu, das unter den Teppich zu kehren, und gerade weil das so ist, steigt eigentlich die Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankungen. So, also weil vielleicht auch viel zu früh schon Unterstützung entzogen wird oder weil viel zu früh schon die wichtigen Gespräche fehlen, die man vielleicht führen könnte, um es noch abzuwenden oder, ne, oder. Und ich finde, also auf so eine Idee würde ich jetzt zumindest kommen, dass das also insofern es sich eigentlich so hochschaukelt gegenseitig, ja.
Ja, das ist genau das, was auch Menschen uns berichten in Interviews, die wir gemacht haben. Da kommen dann noch Mona Butt und Tomke Heimann mit dazu, die bei uns ihre Qualifikationsarbeiten geschrieben haben. Und da berichten Leute über genau das, dass auf der einen Seite die emotionale Belastung einfach so steigt, weil ich nicht sagen kann, wie es mir geht. Oder es gab vielleicht erstmal nur einen kleineren Streit, dann kann ich den aber nicht richtig handeln, dann steigt irgendwie der Druck, möglicherweise mehr Leistung zu zeigen, aber das kann ich eben nur, wenn ich in einem guten und vertrauensvollen Beziehung bin. Und dann, genau, kommt das eine zum anderen, die emotionale Belastung steigt, und wenn die emotionale Belastung zu groß wird, dann wird die Gesundheit gefährdet, dass Gesundheit das nicht mehr austarieren kann.
Ja. Jetzt mal so ein bisschen Gossip. Stimmt das? Also was man manchmal so hört, ist so dieses Jahr, wenn Unternehmerfamilien 3 Kinder haben, dann ist mindestens 1 davon schizophren. Also oder ist suizidgefährdet. Ja, also so nach dem Motto, wer ist es denn? Also ab 3 Kindern, und bei 4 Kindern kann man gucken, ob nur einer aus der Reihe tanzt oder 2. Ist das jetzt Blödsinn oder ist da irgendwie auch ein bisschen was leider dran?
Also es ist schön, dass du sagst, es ist Gossip. Das ist ja für mich so ein bisschen Gerüchteküche und mal hinter der Hand. Wir spekulieren mal. So würde ich das auch einordnen. Ich kenne keine empirische Studie nach unseren Standards an den Universitäten, die dem standhalten würde.
Ja.
Ich kenne aber Berichte, dass es zum Beispiel häufig so ist, aus guten Gründen, traditionellerweise, zum Beispiel der erstgeborene Sohn, dem steht eher zu, die Firma zu übernehmen, als vielleicht der drittgeborene Tochter. Und dann ist es ja spannend, wie verhandle ich das? Noch spannender wird es, wenn angenommen, dann ist die Erstgeborene eine Tochter. Kennen wir auch aus den Berichten, die wir bisher erfahren durften. Und mein Unternehmen ist aber über 100 Jahre in den verschiedenen Generationen immer an die Söhne gegangen. Da gab es auch immer Söhne. Jetzt bin ich derjenige, der das Unternehmen weitergeben darf. Und jetzt habe ich nur 2 Töchter. Ich denke auch, die können das richtig gut. Aber das hat ja vor mir noch niemand gemacht. Angenommen, die versemmeln es jetzt. Wie viel Schuld habe ich denn dann? Und das, finde ich, sind total wichtige Fragen. Und dann ist ja die spannende Frage, wie kann ich denn darüber gut kommunizieren, dass ich als vielleicht Vater auch eine Skepsis habe, für die meine Töchter auch gar nichts können. Und trotzdem macht es was mit den Töchtern.
Total, ja. Ja, echt spannend. Jetzt sprecht ihr ja sicherlich auch mit Menschen, die selbst eben erkrankt sind. Was für ein Spektrum eröffnet sich denn da über die Wirkungsmechanismen? Was wissen wir denn? Also das eine, was wir jetzt ja gerade schon hatten, war natürlich dieses, man muss die Schauseite bedienen und natürlich hängt da das Unternehmen dran mit der Idee von, welchen wirtschaftlichen Schaden richtet das jetzt vielleicht an? Aber um was geht es denn noch? Oder was sind eigentlich so die vielleicht auch Auslöser? Ist es die also diese Vorherbestimmtheit, ne, des eigenen Lebens, so du wirst mal oder du musst jetzt hier unsere Familie, ne, darfst uns keine Schande machen, auch generell nicht. Oder geht's auch um Geld? Sind die Leute teilweise einfach auch übergeschnappt? Oder, ne, das ist jetzt wieder so ein bisschen, merkst schon, ich markiere es aber extra, so sehr umgangssprachlich formuliert. Aber man kriegt ja eine Idee dazu, ne?
Ja, ich glaube, es ist, wie du gesagt hast, es ist multifaktoriell. Also finanzielle Erfolge wissen wir aus einer ganz langen Studie, die schon 1938 begonnen hat. Das ist die Grant-Studie, eine Studie in Harvard. Da aus der Studie wissen wir, dass finanzieller Erfolg stark mit der erlebten Qualität von Beziehungen abhängt. Gar nicht so sehr zum Beispiel von der Intelligenz einer Person. Das heißt, Qualität der Beziehungen ist total wichtig. Heißt auch, wie alt sind wir als Familie? Jetzt erstmal einfach nur als Familie. Jetzt auch mal ohne das Unternehmen gedacht. Wie sind wir denn aufgestellt? Wo kommen wir transgenerational her? Wie haben unsere Eltern an uns, ich sag mal, Werte weitergegeben? Also um bei dem Beispiel zu bleiben, für manche Familien ist es ein ganz hoher Wert, dass der Erstgeborene eben auch ein Sohn ist, weil man irgendwie dem zugesteht, der wird das schon gut machen. Für andere Familien aus einer anderen Studie, die wir mit Amelie Feuerstack gemacht haben, ganz spannend, da ging es um weibliche, erfolgreiche Nachfolge. Da haben wir dyadische Interviews mit Vätern und Töchtern gehalten. Da war ein ganz hoher Prädiktor für eine gute Übergabe, dass zum Beispiel das Geschlecht gar nicht adressiert wird. Also auch nicht, dass die Frauen besonders gefördert werden, sondern salopp gesagt, ob ich jetzt Mann oder Frau bin, das war meinen Eltern mal gerade total egal. Die haben einfach geguckt, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Betrieb, wo kann ich die beiden gut einsetzen und vor allen Dingen, was wollen die auch? Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Mhm. Und das hat geholfen.
Mhm.
Das ist für mich eigentlich eins der zentralen und auch die zentrale Botschaft. Also sich immer zu fragen, worüber kann ich gut mit meiner Familie sprechen, davon mehr machen, weil wenn was funktioniert, mach mehr davon, ist ja eins unserer systemischen Prinzipien. Und das andere ist, wo gibt es Sachen, wo ich gerne drüber sprechen würde und das klappt nicht und sich da Unterstützung holen.
Mhm. Ja. Gucken wir mal auf den tatsächlichen Schaden, den das anrichtet. Also wissen wir darüber schon, welcher wirtschaftliche Schaden also angerichtet wird durch eben psychische, ja, Gesundheitsstörungen einzelner Familienmitglieder? Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse oder ist das auch alles noch eigentlich recht nebulös?
Das habe ich also als ganz konkrete Zahl jetzt aktuell gerade nicht im Auge. Man kann sich das aber sehr leicht so überlegen, dass wenn man, davon gibt es ja viele Berichte, sagt, es gibt eine Nachfolge und die kann nicht angetreten werden oder es gibt einen Streit. Und wir kennen ja viele Unternehmen aus den Medien, sage ich jetzt mal, um keine explizit zu nennen, aber es gibt ja viele, wo es immer wieder darum geht, wie wird das Unternehmen weitergeführt, wie wird es aufgeteilt, allein die Kosten für die Aushandlungen davon, wenn die sich dann über Jahre ziehen, von Rechtsanwälten etc. Und dann reden wir noch nicht über den soften psychischen, über die softe psychische Belastung, die damit reinkommt. Das sind sehr große Summen bis dahin, dass Familien daran ja auch bankrott gehen, weil Unternehmen, also bis dahin, dass Betriebe daran scheitern, weil ein Nachfolger nicht gefunden wird und dann wird das Unternehmen aufgegeben. Und das betrifft große Betriebe, also große Konzerne, bis hin zu Kleinfamilienunternehmen, die man auch immer gerne im Auge behalten darf, wo vielleicht ein kleines Institut gegründet wurde, das aber gut wirtschaftet. Und dann gibt es keinen Nachfolger.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf die psychischen Erkrankungen schauen und auf die verschiedenen, die es da so gibt, lässt sich irgendwas darüber sagen? Also gibt es besonders teure psychische Erkrankungen, also im Sinne von besonders heftigen wirtschaftlichen Auswirkungen?
Ja, das sind genau die, die wir vorhin hatten.
Okay.
Schizophrenie ist, sage ich mal, sehr teuer, sowohl im Gesundheit, also wenn man einmal daran denkt, was wir als steuerzahlende Person ins Gesundheitswesen reingeben und was dann aus dem Gesundheitswesen rausgenommen wird, um diesen Menschen zu helfen. Dann haben wir jetzt noch nicht den finanziellen Schaden im Betrieb, der noch mit dazukommt, aber ich finde diesen sozialen Schaden, wenn man das so sagen darf, die Aufwendung, die darf man auch berücksichtigen, genauso wie Alkoholkonsumstörungen. Und das hat häufig damit zu tun, dass das unter anderem auch Störungen sind, die recht schnell mit dem Gesetz in Konflikt kommen, bis dahin, dass die einen hohen Betreuungsaufwand haben. Genau.
Okay, ja, spannend. Wenn jetzt mal angenommen, ne, die Forschungen gehen jetzt gut weiter, ihr habt auch Erkenntnisse, vielleicht bestätigen sich bestimmte Hypothesen. Was hättest du denn so aus deiner Erfahrung jetzt mit Unternehmerfamilien, also welche Ideen hättest du, wie könnte man denn da überhaupt unterstützen? Oder was sind denn eigentlich so Punkte, an denen man da auch andocken kann? Oder ja, bleibt es einfach schwierig und hängt es wirklich sehr davon ab, wie offen ist eine Unternehmerfamilie sowieso schon, ja, und die, die eben dann das so stark unter den Teppichkern tabuisieren und so weiter, an die wird man auch eh nicht rankommen? Oder hast du Fantasien, was man machen könnte?
Ja, ich habe ganz viele Fantasien. Das ist eine schöne Frage. Meine Fantasie ist es nämlich, es leicht zu machen. Meine Fantasie ist, Unternehmerfamilien sind Familien. Wir haben ganz viele gute Angebote für Familien, in Kommunikation zu kommen über Dinge, wo man so merkt, ah, das habe ich jetzt einmal, zweimal, dreimal probiert anzusprechen und irgendwie. Entweder streiten wir uns alle oder ich bin schon so weit, dass ich denke, oh, da kann ich gar nicht mehr drüber reden. Ich habe ganz hohe Hoffnung, dass wenn Familien sich trauen, Konflikte nicht unter den Teppich zu kehren, und vielleicht darf ich einen kleinen Schwank machen,
Ja, gerne.
Konflikte unter den Teppich kehren macht eigentlich ganz viel Sinn, weil man dann denkt, ach, dann ist alles so harmonisch nach außen hin, ne? Niemand kritisiert gerade irgendjemanden, wir sind alle irgendwie gut miteinander zusammen. Der Sonntagskaffee oder der Braten am Mittag, das läuft. So irgendwie unterhalten sich alle und keiner streitet sich. Das ist nicht mein Ziel, weil ich habe immer die Idee, dann ist unter dem Teppich der Konflikt und der schwelt wie so eine eitrige Wunde. Der wird auch immer größer und irgendwann läuft der Eiter irgendwo unter diesem Teppich und dann sieht man es doch. Meine Idee ist eher sowas wie Einklang. Die Idee von, wir können den Konflikt unterm Teppich vorholen. Wir können den auch auf den Tisch packen und wir können drüber reden und wir können uns auch streiten. Und es gibt doch dieses gute Sprichwort, wir können uns tagsüber streiten und dann gehen wir abends doch ein Bier trinken. Und das meine ich auch ganz ehrlich, auch gar nicht gegen Alkoholkonsumstörungen, sondern wenn ich sage, dann kann ich ein Bier trinken gehen, dann weiß ich auch da, wo meine Grenze ist. Vielleicht sind es auch zwei oder drei, aber bevor es zu viel wird, höre ich auf. Und wir sind im Kontakt, wir können miteinander reden, wir können uns streiten. Und abends fünf gerade sein lassen. Das wäre meine Idee und da würde ich total gerne mit Unternehmerfamilien Angebote schaffen, wo die miteinander ganz niederschwellig, leicht, einfach, und es muss eben nicht eine Psychotherapiepraxis sein, aber wo sie in Kontakt kommen können, in Beratung, in Coaching und wenn es eine Psychotherapie sein darf, dann auch gerne eine Psychotherapie.
Jetzt sind das ja häufig sehr, sehr, ja, sich selbst stabilisierende Muster, die sich da in Familien entwickelt haben, also Kommunikationsmuster, die ja auch niemand wirklich aktiv gemacht hat, ne? Also da hat jetzt ja niemand beschlossen, so, wir, ne, schieben jetzt mal alle Konflikte unter den Teppich, sondern es hat sich ja irgendwie so entwickelt und alle werden sowieso davon bespielt und es gibt so ganz tief drinnen, weiß ich nicht, so Überzeugungen, Grundannahmen, oh Gott, wenn wir uns streiten würden, dann würde uns die ganze Welt um die Ohren fliegen oder dann riskieren wir alles, ja, alles steht auf dem Spiel oder was auch immer es dafür für Annahmen gibt. Jetzt, wenn du sagst, niederschwelliges Angebot, dann komme ich auf Ideen von, ja, man könnte ja mal üben, keine Ahnung. Gewaltfreie Kommunikation, ne, oder Erfahrungen sammeln damit, dass man sagen kann, wie es einem geht oder dass einen was gestört hat und dann merkt, ah, okay, die Welt, ne, die fliegt jetzt gar nicht aus den Angeln. So. Und dann kann ich mich vielleicht wieder einen Schritt weiter vorwagen. Aber genau, wie Also ich bin jetzt mal so ein bisschen kritisch, wie erfolgsversprechend ist denn das? Also zu sagen, ja gut, wir führen jetzt mal so ein paar Gespräche, aber diese sehr einschränkenden, sich selbst stabilisierenden Kommunikationsmuster, lassen die sich denn überhaupt tatsächlich verändern? Ja.
Ja, da bin ich auch sehr zuversichtlich. Du hörst es, ich sag sofort, ja.
Ja.
Ich finde, es gibt einen schönen Leitsatz und dieser Leitsatz, oder es ist eigentlich eine Frage, ist die Frage, für welche Wirklichkeit möchte ich mich denn entscheiden? Gerade heute. Ich glaube nicht, dass Konflikte einfach so passieren. Ich glaube, dass manchmal die Welt ganz schnell ist und man das Gefühl hat, es passiert mir und ich habe es nicht mehr in der Hand. Ich würde aus meinen Erfahrungen aber auch immer sagen, alle Leute, die ich kenne, wissen den Punkt, wo man am Sonntagstisch mittags überlegt, sage ich das jetzt oder sage ich es nicht? Und das ist ja der entscheidende Punkt, weil ich weiß, okay, wenn ich das sage, dann fliegt mir der Braten gleich hier durch den Raum.
Ja.
Genau, über den Tisch. Also das heißt, damit sind Entscheidungen verbunden. Und wir sind total gut da drin, mit Personen rauszukriegen, wo gab es denn diese Punkte, wo sie gesagt haben, da bin ich in den einen oder anderen Weg abgebogen. Und daraus hat sich dann vielleicht eine Straße ergeben, die es nicht mehr erlaubt hat, nochmal zurückzukehren und über das Eigentliche, worum es denn eigentlich ging, zu sprechen und in Kommunikation zu kommen. Und ich glaube und bin da total zuversichtlich, das können alle Menschen, auch wenn sie das Gefühl haben, sie haben es verlernt, dann können sie es wieder lernen. Und ich glaube, wir sind vor allen Dingen in der systemischen Therapie sehr gut darin, gute Umgebungen zu schaffen, in denen die Ressourcen von den Leuten sehr gut gestärkt werden und wo es ein sicheres und erstmal sich voranwagendes, leicht in Kontakt kommendes Setting gibt.
Ja. Ich würde mit dir gerne nochmal auf die Seite der Vorbeugung schauen. Mhm. Ja, also jetzt sind wir ja schon die ganze Zeit dabei gewesen, okay, da gibt es schon Belastungen, da gibt es schon Störungen, wie kann man damit umgehen? Was wären aber Tipps an Unternehmerfamilien oder eben auch andere Familien? Wie können sie denn ein Umfeld schaffen, das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eben auch alle gesund bleiben, ob jetzt psychisch oder körperlich, ne, gesund bleiben, und welche Strategien können Ihnen helfen?
Also ich glaube, als allererstes, wo wir so viel darüber reden, was sind so Störungen und was sollte man machen, ich glaube, man darf als allererstes erstmal einfach Mensch bleiben, genauso wie man ist. Dann hat man nämlich ein hohes Gut, dass andere Leute einen authentisch wahrnehmen können. Das heißt, sich nicht zu schnell verbiegen, auf einmal zu vorsichtig werden. Das alles würde ich jetzt gerade in einem ersten Schritt gar nicht, sondern wer bin ich, was möchte ich, was gefällt mir gut. Das bedeutet auch, dass das Unternehmen weiterhin Teil einer Familie sein darf, als einer Unternehmerfamilie. Ich finde es gleichzeitig gut, also dass Kinder auch darum wissen, da gibt es noch etwas, was auch unsere Aufmerksamkeit bedarf. Ich habe ganz häufig das Gefühl, so ein Unternehmen ist, wie wenn man zwei Kinder hat, wie schon das dritte Kind. Manchmal ist es auch das älteste Kind, weil das Unternehmen vor den dann leiblichen Kindern irgendwie da war oder den Pflegekindern oder Adoptivkindern, je nachdem, welche Familienform man wählt. Was ich gleichzeitig aber sehr, sehr gut finde und wo ich glaube, ein guter Knackpunkt drin liegt, ist, eine Achtsamkeit zu haben im Tag. Wer braucht wann was? Wann ist eine gute Zeit, über das Unternehmen zu sprechen? Und wann braucht es aber auch wirklich einfach Zeit, wir als Familie mit den Kindern sind einfach unbedarft von möglicherweise finanziellen Problemen. Also dass Eltern da eine ganz gute Grenze auch mal setzen, wann sind Familienzeiten und wirkliche Familienzeiten. Was nicht heißt, am Sonntag dann, nachdem der Braten durch ist, nimmt man sich den Kaffee und redet dann doch mit den Erwachsenen mal wieder über das Unternehmen und die Kinder sind irgendwo spielen. Dass man das aber, glaube ich, auf der einen Seite ganz gut im Blick behält, das finde ich wichtig. Mhm. Und dass man sich traut, frühzeitig anzusprechen, wenn es einem möglicherweise gar nicht so gut geht. Das haben nämlich auch viele in unseren Interviews gesagt. So, es wäre schön gewesen, früher zu wissen, dass es solche Angebote gibt. Es wäre schön gewesen zu wissen, es gibt Familientherapien. Da kann ich auch hingehen, ohne gleich eine ganze Psychotherapie zu machen. Da kann ich einen Berater mal für 5 Sitzungen für ein Familienthema buchen. Und wir können erstmal einfach gucken, ist da was Größeres drin oder ist das gerade ein kleiner Holperstein in unserer Biografie? Und die anderen haben viel davon gesprochen, sowas wie Ehe oder Paartherapie oder Beratung auf dem Weg schon ganz früh mit ins Boot zu holen, im Sinne, wenn es vielleicht sowas ist, alle 3 Monate nehmen wir uns mal 2 Stunden mit einem Berater Zeit und gucken, sind wir eigentlich gerade auf einem guten Weg als Paar und als Eltern und wollen wir es so weitermachen? Eigentlich so eine Verortung ist das einfach in einem ganz normal gut laufenden Leben, da aus meiner Sicht, wenn Eltern gesund sind, dann haben Kinder wenig Chance, auffällig zu werden oder auffällig werden zu müssen.
Ja. Und würdest du, ich will einmal nochmal zurück zu dem Sonntagsbraten, würdest du sagen, es ist auch gut, gerade auch sich räumlich, also zum Beispiel auch in der Familiensituation, einen Raum zu schaffen, also ich meine jetzt wirklich Raum, also Zimmer, in das man reingeht, also hilft so etwas, also zu sagen, so, also wenn wir jetzt über das Unternehmen sprechen, dann wechseln wir jetzt in dieses andere Zimmer.
Das ist eine super Idee, Christina. Finde ich total gut, weil das lässt sich ja auch möglicherweise leicht umsetzen. Wir kennen doch alle das Arbeitszimmer. Da wird vorwiegend gearbeitet. Im Kinderzimmer macht man möglicherweise keinen Vertragsabschluss internationaler Art.
Ja, genau. Ja.
Und im Ehebett der Eltern möglicherweise auch nicht. Und vielleicht darf da mal gearbeitet werden, aber das ist sicherlich eine andere Art von Arbeit wie im Arbeitszimmer und möglicherweise gehört in das Ehebett der Eltern. Darf man ja auch drüber nachdenken, gehört da der Laptop immer mit da rein und das Unternehmen oder ist das ein intimer Bereich, wo auch das Unternehmen draußen bleibt, so wie dann ja ab einem gewissen Alter auch die Kinder nicht mehr bei den Eltern mit im Bett schlafen.
Ja, also weil also ich kam jetzt so auch drauf, weil es geht, glaube ich, sehr um diese bewusste, also es braucht natürlich überhaupt diese Bewusstheit erstmal. Ja, das ist unterschiedlich. Wir sind auch unterschiedliche Personen. Ja, also wenn jetzt hier der Vater mit der Tochter am eben Sonntagsbratentisch sitzt und sie sprechen über, weiß ich nicht, das Tennismatch, was nachher ist, ne, dann ist das eben ganz klar privat. Und wenn dann aber diese Grenze einfach so unbedarft gekreuzt wird, dann und alle merken das noch nicht mal, dann ist es ja schwierig. Also es braucht ja wirklich auch dieses Momentum von, wir bemerken das. Jetzt reden wir ja über unsere, weiß ich nicht, über unseren neuen Standort, ne, in Bayern, den wir jetzt gerade noch eröffnet haben. Und da sind wir jetzt ganz diszipliniert. Komm, Papa, wir gehen rüber ins Unternehmerfamilienzimmer.
Ja, finde ich gut. So wie man das Tennismatch je nachdem ja auch entweder auf dem Center Court gucken würde oder vor dem Fernseher. Und gleichwohl weiß ich sehr gut, dass teilweise bei Tennismatchen es ja auch darum geht, dass ich Leute einlade, wir gucken uns das Tennisturnier an und gleichzeitig geht es eigentlich darum, dass wir hier in einem guten Szenario einen guten Vertrag abschließen können. Also das darf ich so verwischen. Ich finde, es ist ganz wichtig, es sich bewusst zu machen. Und eine Sache würde ich gerne noch ergänzen, weil wir jetzt ja so viel auf die Familie mitgeschaut haben. Wie geht denn das auch im Unternehmen? Ich finde, Berichte, die wir haben, die richtig gut funktionieren, sind zum Beispiel, auch wenn man vor der Aufsichtsratssitzung erst nochmal eine emotionale Befindlichkeitsrunde mit den Leuten macht und guckt, wo steht denn gerade jeder? Das könnte man jetzt sagen, ach ja, das ist ja so Ringelpiez mit Anfassen hier irgendwie.
Genau, Stuhlkreis.
Genau. Und ich meine es aber ganz ernst, weil möglicherweise kann ich halt mich trauen zu sagen, ja, bei uns, und wenn es sowas ist, Grippezeit. Bei uns geht gerade die Grippe rum, alle sind irgendwie total krank. Ich habe die letzte Woche neben Familie irgendwie durchbringen, Klos putzen, Medikamente holen und dann auch noch in der Firma irgendwie vorhanden sein. Das war wirklich anstrengend. Und möglicherweise macht das ja was mit meiner Interaktion in dieser dann Aufsichtsratssitzung, dass ich vielleicht mal gerade nicht ganz so auf Zack bin, wie ich sonst eigentlich bin. Oder mal kritischer gucke, was dann möglicherweise nur die Frage war, hatte ich denn jetzt alle Medikamente zu Hause? Ja, haben sie. Aber der Partner könnte das als eine Kritik eines Beitrags ja vielleicht gerade auffassen. Und ich finde es gut, bei solchen wichtigen Gesprächen vorher einmal zu wissen, aus welchem Raum kommen denn die Leute, damit ich besser einordnen kann, ist der gerade nur nicht auf Zack oder findet der meine Idee blöd?
Ja.
Und das sind ja wieder zwei unterschiedliche Straßen, die ich gehen kann in der weiteren Interaktion.
Genau. Also es ist ja, glaube ich, auch generell eine gute Idee, ne, vor solchen wichtigen Meetings oder da eben auch nochmal auf die individuelle, ja, den Hintergrund zu gucken, um natürlich auch einfach die soziale Interaktion anders einzufärben, ne, oder eben sich anders beobachten zu können. Genau, und trotzdem wird es natürlich im Arbeitskontext immer noch recht wenig gemacht, weil, wie du schon sagst, da sehr schnell mitschwingt, oh Gott, ja, hier, genau, Ringelpiez mit anfassen. Jetzt soll ich auch noch sagen, wie es mir gerade geht. Mhm. So. Also es ist ja auch für viele immer noch eine Überwindung. Wir haben jetzt einige Punkte berührt. Nichtsdestotrotz, du bist ja sehr viel stärker in diesem Thema drin und ihr habt eben diese Interviews geführt. Worüber haben wir jetzt vielleicht noch gar nicht gesprochen, wo du aber sagst, lass uns da noch mal eben hingucken. Das ist aber auch noch wichtig. Oder das ist mir besonders gerade, oder das, genau, das beschäftigt mich noch, oder das fasziniert mich noch, oder ja.
Ich glaube, wir haben ehrlicherweise sehr viel besprochen von dem, was mich fasziniert. Bei mir ist es fast eher sowas wie eine Frage an unsere Zuhörerschaft, die sich gerne mit ihren Antworten bei uns melden dürfen, weil es mich wirklich sehr interessiert. Ich würde gerne noch mehr darüber wissen, um was geht's denn da eigentlich für die Unternehmerfamilien und wie sieht's bei denen wirklich zu Hause aus und welche Angebote braucht's, damit auch die sich trauen, das, was wir ja in der deutschen Landschaft als eine ganze Profession psychotherapeutisch gut ausgebildet zur Verfügung stellen, vertrauensvoll für sich auch nutzen können. Mit meiner Idee, wenn es den Unternehmerfamilien gut geht, dann geht es den Unternehmen gut, dann geht es der deutschen Wirtschaft gut. Und ich, da werde ich immer ein bisschen pathetisch, aber das meine ich auch so,
ja.
Wenn es unserer Wirtschaft gut geht. Und Psychotherapie hat einen sehr demokratischen Charakter, gerade systemische Therapie, indem ich hole alle mit ihren Bedürfnissen mit ins Boot und dann schauen wir, was, wie es gut für alle weitergehen kann, dann habe ich immer die Hoffnung, dass das auch unsere Demokratie gerade in solchen Zeiten, die wir jetzt gerade erleben, sozusagen mit stützt. Genau.
Das heißt, die Frage ist, was bräuchtet ihr, liebe Unternehmerfamilien, wenn so unser Gesundheitssystem mit all dem, was es gerade zur Verfügung steht, für euch ja anscheinend irgendwie nicht die richtigen Angebote macht? Ja, was wäre es denn? Was bräuchtet ihr denn? Wie könnte man euch überhaupt helfen? Ist das so die Frage?
Es ist ein Teil der Frage, ist es wirklich, welche konkreten Angebote bräuchtet ihr? Ich glaube, und es ist gut, dass du nachfragst, die zweite Frage ist, wie müssten wir über das, was wir ja schon haben in Deutschland, wir haben so gute Strukturen und wir haben so gut ausgebildete Leute, wie müssten wir sozusagen darüber reden und auch ihr, also wie können wir euch helfen, von dem Tabu wegzukommen und was bräuchtet ihr von uns aus der Profession und aus der Gesellschaft heraus, um über psychische Störungen so reden zu können, wie sie halt einfach vorkommen. Weil es gehört zu einer sehr alten Zeit zu sagen, Menschen mit einer psychischen Störung haben schwachen Charakter. Das kann man gerade gar nicht mehr sagen, weil es einfach so viele Beweise dafür gibt, dass Leute, die in einer psychotherapeutischen Versorgung waren, danach richtig gut und finanziell sehr erfolgreich aufgestellt waren und sind.
Mhm.
Und das Potenzial würde ich gerne nutzen.
Okay. Wunderbar. Ja, liebe Christina, dann bedanke ich mich bei dir für das schöne Gespräch und ja, ich finde es großartig, dass ihr da dran seid und vielleicht bekomme ich ja hier und da noch ein bisschen mal was mit und noch mal ein Update. Das würde mich sehr freuen und sehr interessieren. Schön, dass du heute im Podcast warst.
Ja, vielen Dank, dass ich im Podcast war und darf ich noch eine Sache kurz doch noch sagen?
Ja, natürlich.
Ich würde nämlich gerne noch darauf hinweisen, wir machen gerade eine Studie zusammen mit Usuma, das ist ein Marktforschungsinstitut, wo es darum geht, dass wir in der nächsten Zeit mehrere Unternehmerfamilien oder Unternehmen, Familienunternehmen anschreiben werden und fragen werden, ob die bei unserer Befragung mitmachen zur seelischen Gesundheit und zur psychischen Gesundheit Und falls die Hörenden zufälligerweise, das ist über Zufall gezogen, davon hören, ich würde mich sehr freuen, zusammen mit unserem Team Tom Rüsen, Heiko Kleve, Magdalena Wendt und Philipp Wichelhaus, wenn die Personen mitmachen würden.
Ja, wunderbar. Und wie können Sie sich denn am besten melden bei euch?
Sie können sich gerne bei mir melden. Vielleicht kann man meinen Kontakt mitnehmen.
Ja, gerne.
Und Sie könnten sich gerne beim Wittner-Institut für Familienunternehmen melden, beim Tom Rüsen und bei Heiko Kleve, die dort ja sehr präsent das
genau.
Unternehmen vertreten.
Okay, und wenn das alles nicht klappt, dann, liebe Hörer, liebe Hörerin, du kannst dich natürlich auch bei mir melden, bei uns melden und dann leiten wir euch weiter. Genau. Ja, du, dann vielen Dank und bis ganz bald mal wieder.
Liebe Christina, vielen Dank und bis bald.
Bis bald. Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!